2002, 4. Januar. Nach einigen Jahren der Abstinenz habe ich das Skispringen für mich wiederentdeckt. In den frühen 80er Jahren war ich so begeistert von diesem Sport und unserem Genossen Jens Weißflog, dass ich an den ersten Tagen des Jahres alle Termine absagen ließ, um in meinem Büro ungestört den Wettbewerb verfolgen zu können. So manches Mal bin ich an diesen Nachmittagen von der Kante meines Schreibtisches aus auf den Läufer in meinem Büro gesprungen und mit einem sauberen Telemark gelandet. Nun ist es wieder ein wenig wie früher. Nur, dass ich eben keine Termine absagen muss und die Telemark-Landung traue ich meiner Hüfte auch nicht mehr zu. Aber wie damals triumphierte die schwarz-rot-goldene Flagge, wenn auch der Hammer und der Zirkel fehlten. Aber im Grunde war es doch ein Sieg für den Sozialismus, denn das Fundament seines großen Erfolges wurde selbstverständlich damals in unserer Deutschen Demokratischen Republik gelegt. Der Genosse Sven Hannawald hat nun als erster Athlet überhaupt alle vier Chancen genutzt und die Vier-Chancen-Tournee damit für sich entschieden. 26. April. Erneut hat sich gezeigt, wie groß das Ausmaß an Unkenntnis über geschichtliche und wirtschaftliche Zusammenhänge in der sogenannten Bundesrepublik ist. Bei der Ratesendung von Herrn Jauch hatte sich ein Kandidat mit Mühe bis zur Millionenfrage vorgearbeitet. Nun galt es für ihn nur noch auf die Frage, welchen Posten der Genosse Che Guevara nach der Machtübernahme Castros in Kuba bekam. Zwischen den Antwortmöglichkeiten Nationalbankchef, Familienminister, Regierungssprecher und Botschafter in Mexiko zu wählen. Margot und ich waren uns einig, dass dies einer Millionenfrage sicherlich nicht angemessen war. Umso erstaunter waren wir, als der Kandidat die Antwort schuldig blieb. Margot spricht als ehemalige Volksbildungsministerin nun von einer Krise des westdeutschen Bildungssystems. Ich selbst sehe darin nur eines von vielen Menetekeln, die den Untergang der BRD ja nun schon seit einiger Zeit ankündigen. Margot und ich haben ausnahmsweise sehr gut geschlafen. 29. April. Zu Margots und meiner großen Überraschung empfängt unser Fernsehgerät seit gestern wieder den Westkanal Tele 5. Das Unterhaltungsprogramm scheint allerdings nicht mehr ganz das gleiche zu sein wie noch vor einigen Jahren. In der Programmvorschau stehen weder die Sendung Ruckzuck noch das von mir so geliebte Familienduell. Im Politbüro hatten wir zum Ende hin ja viele Differenzen, aber einig waren wir uns zum Glück immer darin, dass die Geschehnisse in den Sitzungen, wo wir zur Auflockerung schon mal die eine oder andere Runde Ruckzuck gespielt haben, nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind. Es waren mitunter sehr vergnügliche Nachmittage, wenn ich daran denke, wie Mielke das Wort Privatsphäre erklären sollte, aber steif und fest behauptete, den Begriff nie im Leben gehört zu haben. Oder als Krenz mich antippte, ich den Gehörschutz absetzte und er vor mir stand wie ein wild gewordener Schimpanse, bis ich Harry Tisch flüstern hörte, dass der gesuchte Begriff wohl Gorbatschow laute. Mein eigenes Meisterstück war wahrscheinlich die Runde, in der es mir gelang, Hans Modrow den Begriff Ausreiseantrag durch einfaches Kopfschütteln zu erklären. Und ich weiß noch gut, wie wir dann in den späteren Jahren dazu übergingen, in unseren Sitzungen das Familienduell zu adaptieren. Mielke betrieb einen enormen Aufwand, doch seine Umfragen brachten teilweise absurde Ergebnisse hervor. Beispiel: Was wünschen sich die Bürger in der Deutschen Demokratischen Republik am meisten? Diese Frage hatte sich ehrlich gesagt niemand von uns jemals gestellt und wir haben lange gerätselt. Wir hatten schließlich alles. Für Margot und mich war die Antwort eigentlich vollkommen klar. Den Sozialismus. Mielke vermutete, dass der Begriff Sicherheit wohl sehr oft gefallen wäre. Krenz sagte, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Und dann öffnete Schabowski den Umschlag und las vor. Platz 1 Bananen, Platz 2 Freiheit, Platz 3 richtige Autos. Danach haben wir wieder Ruckzuck gespielt. 3. Juni. Leider habe ich in den vergangenen Tagen keine Gelegenheit zum Schreiben gefunden. Die Fußball-Weltmeisterschaft beansprucht viel Zeit und die Zeitumstellung macht mir dabei doch sehr zu schaffen. Die ersten Spiele beginnen mitten in der Nacht, sodass ich erst nach dem Frühstück zu Bett komme. Margot sehe ich so nur noch wenige Stunden am Tag und das ist einer der wenigen Vorteile dieser unmöglichen Anstoßzeiten. Ich muss zugeben, dass ich bereits überlegt habe, diesen Rhythmus auch nach Ende der Weltmeisterschaft einfach beizubehalten. Er trägt doch sehr zu einem insgesamt entspannten Klima hier im Haus bei. Wenn ich vor den Übertragungen der Spiele die Bilder aus Japan sehe, muss ich oft an meinen Staatsbesuch in Tokio denken, als es mir kurz vor Beginn des Flugs noch gelang, Margot zur selben Zeit nach Belgrad einladen zu lassen. Ich saß im Flugzeug, blickte von oben auf die Wolken, legte meine Füße auf den Sitz und niemand sagte, Erich, zieh dir deine Schuhe aus. Genauso ist es nun auch, wenn ich morgens um 3:30 vor dem Fernseher sitze und das Spiel beginnt. Das einzige Ärgernis bislang ist mir der unerklärliche Erfolg dieser westdeutschen Mannschaft. Im ersten Spiel haben sie Saudi-Arabien mit 8:0 niedergewalzt. Wollen wir hoffen, dass der saudische König darauf mit entsprechenden Sanktionen bezüglich der Öllieferungen reagieren wird. Ich persönlich stehe bei diesem Turnier ganz auf der Seite unserer Freunde aus der Volksrepublik China, die von Margot und mir, das darf ich so sagen, als Geheimfavorit gehandelt werden. Herrje, nun ruft Margot schon wieder. Es gibt Frühstück. Und danach spielt auch gleich schon Italien gegen Ecuador. 14. Juni. Sprechen wir nicht mehr über die Volksrepublik. Leider hatte unser Geheimfavorit am Ende doch nicht das nötige Glück, um einen sicherlich verdienten Punkt mit nach Hause zu nehmen. Aber immerhin wäre es ihnen beinahe gelungen, gegen Costa Rica ein Tor zu erzielen. Die lediglich 9 Gegentore können sich aus Margots und meiner Sicht ebenfalls durchaus sehen lassen. Die mit sehr viel Abstand größte Enttäuschung dieser Weltmeisterschaft ist für mich weiterhin die deutsche Mannschaft. 10 Spieler schieben den Ball uninspiriert über den Rasen. Ständig verlieren sie ihn aufgrund ihrer mangelnden technischen Möglichkeiten. Dann stoppen sie den Gegner mit einem Foul. Es gibt einen Freistoß vor dem westdeutschen Tor. Aber hinter der Mauer steht immer noch dieser Oliver Kahn und treibt den gegnerischen Stürmern Tränen der Verzweiflung in die Augen. So jemanden hätten wir hinter unserer Mauer damals auch gebraucht. Vielleicht wäre der gesamte antikapitalistische Schutzwall dann überhaupt überflüssig gewesen. Es ist jedenfalls über alle Maßen ärgerlich zu sehen, wie diese deutsche Mannschaft, in der doch recht viele in der Deutschen Demokratischen Republik ausgebildete Verräter stehen, sich von Spiel zu Spiel rumpelt und am Ende sogar als Sieger vom Platz geht. 1. Juli. Die Brasilianer sind Weltmeister. Immerhin, ein kleiner Trost. Margot hat sich morgens um 10 ihren gelben Friesennetz übergeworfen und ist bei fast 20 Grad im Schatten mit ihrem grünen Schal vor die Tür gegangen. Die Nachbarn auf der Straße konnten das nicht verstehen. Sie sei doch aus Deutschland und die hätten doch verloren, sagt Petro von gegenüber. Nun ist Margot ja kein Mensch, der eine so unbedachte Äußerung einfach hinnimmt. Also unterrichtete sie die feiernden Nachbarn mit einem kleinen Vortrag über die Geschehnisse, die zur widerrechtlichen Auslöschung eines ganzen Landes und gleichsam zu unserer Vertreibung geführt haben. Anschließend sangen alle zusammen die Internationale. Ich stimmte im Haus am Fenster mit ein. Die Weltmeisterschaft ist schon fast vergessen. 20. August. Wieder einmal steht die Heimat unter Wasser. Im Fernsehen zeigen sie schreckliche Bilder. Die Fluten schwemmen alles weg. Autos, Häuser, Straßen, Brücken. Und was macht der Bundeskanzler, der BRD? Er läuft wie ein Hochwassertourist in Gummistiefeln durch Grimma. Da haben sie ihn aber schlecht beraten. Ich habe schon überlegt, ob ich ihm einen anonymen Brief schreibe. Absender von einem Genossen, der sich über viele Jahre souverän auf dem politischen Parkett bewegt hat. Ich weiß ganz genau, was meine Berater mir damals gesagt hätten. Bloß keinen Schmutz auf dem Leinenanzug. Wenn Schröder gut beraten wäre, würde er sich eine repräsentative Yacht anmieten, mit einem optimistisch hellen Hut auf dem Kopf von Stadt zu Stadt schippern und den Menschen zuversichtlich lächelnd von der Reling zuwinken. Auf diese Weise habe ich die Menschen in der Deutschen Demokratischen Republik stets auf meine Seite bringen können. Und am Wahltag haben sie es mir dann gedankt. Für Schröder sehe ich dagegen schwarz. In den Umfragen, von denen die Westpresse berichtet, ist ihm sein Gegner fast uneinholbar enteilt. Und wenn das Volk nun auch noch erfährt, dass ihr Regierungschef in Gummistiefeln in den überschwemmten Muldewiesen planscht, ist seine Lage in einer Woche aussichtslos.